Und mein Spruch ist immer, ich lasse die Begeisterung, meine Begeisterung immer größer sein als meine Zweifel. Weil Zweifel, das habe ich schon auch.
Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Bühne frei. Hier spreche ich mit lebensmutigen Menschen, die auf der Bühne ihres Lebens stehen und möchte natürlich unbedingt herausfinden, wie sie es bis dorthin geschafft haben. Das sehr persönliche Vorgespräch aus dem Backstage hörst du am Ende dieser Folge. Also lohnt es sich, dran zu bleiben. Mein Name ist Anna, ich bin Moderatorin und Mentorin für Präsenz und souveränes Auftreten. Und nun lehne dich zurück und genieße die Show. Bühne frei für... Heute begrüße ich auf meiner Podcastbühne Silvia Döttlinger. Silvia ist Autorin, Coach, Mutter von 3 Söhnen und ein sehr empathischer und sympathischer Mensch. Ihre Bücher helfen Menschen, achtsamer mit sich selbst umzugehen, wie ihre eigenen Bücher ihr selbst helfen und durch welche Krisenzeiten schon hindurch geholfen haben, erzählt sie gleich in unserem Gespräch. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, liebe Silvia, und sage Bühne frei für Silvia Döttlinger. Hier kommt ein Applaus, meine Liebe. Wie schön, dass du da bist auf meiner Bühne. Meine erste Frage ist, woher bist du uns zugeschaltet?
Also erst einmal danke, liebe Anna, dass ich heute da sein darf. Und ich bin aus Österreich, aus Tirol. Ich sage immer ganz gern dazu, aus dem Bergdoktorland, weil Bergdoktor ist ziemlich vielen bekannt.
Ja, ist auch so.
Und ich habe heute sogar einen Fächer mitgenommen vom Bergdoktor.
Ja, cool, das ist richtig toll, steht die super gut, genau, ja. Der Bergdoktor Fächer, ja. Ach, genau, Tirol, richtig. Ja, man hört das natürlich an deinem charmanten Dialekt und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr darauf, dass ich jemanden da habe, der in dieser wunderschönen Gegend lebt. Da kannst du uns gleich vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen in deine Berge, wenn wir ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen. Ich habe die erste Frage, mit der ich einsteigen möchte, ist, wenn du dich jetzt zurückerinnerst an deine letzten Jahre, Jahrzehnte, gab es in deinem Leben einen Moment, der irgendwie alles auf den Kopf gestellt hat, der alles verändert hat? Gab es diesen Moment bei dir im Leben?
Ja, es gab eigentlich 2 Momente. Ich meine, es gibt schon mehr, aber 2 Momente haben mich schon total geprägt, dass ich das sage. Mhm. Und das war erstens einmal schon die Diagnose Brustkrebs im Spätsommer 2019. Es war echt, hat man den Boden unter den Füßen weggezogen. Das war so unvorbereitet. Und ich habe das gespürt, ich habe das empfunden wie unwirklich. Zunächst einmal unwirklich. Und auf der anderen Seite habe ich es empfunden wie einen Affront gegen mich. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, das kann ja nicht mir passieren. Mhm. Ich war eine Frau Ende 40, mit 48 war die Diagnose. Ich bin Mama von 3 Söhnen, habe 3 Geburten, 3 gestillt. Ich rauche nicht, ich lebe gesund und so. Und ich mir gedacht, ich habe kein Übergewicht, im Gegenteil, also ganz schlank. Und ich habe mir gedacht, wieso trifft das mich? Also das war für mich irgendwie total unverständlich. Und ich habe dann ziemlich lang gehadert. Also ich war schon sehr in der Opferrolle drinnen. Mhm. Habe das einfach immer, wie, warum und wieso? Und ich habe da sehr eben mit der Diagnose gehadert. Und dann, für mich ist schon ein großer Wendepunkt gewesen, 6 Monate, also ganz genau 6 Monate drauf, am 29. Februar 2020. Da bin ich munter geworden, eines Morgens nach einer verschwitzten, unruhigen Nacht wieder. Und dann, es war noch dunkel, und dann bin ich ins Wohnzimmer rüber, oder in die Küche besser gesagt, und dann habe ich ein paar Blätter Papier geschnappt und habe zu schreiben begonnen. Mhm. Das war ganz instinktiv, aus dem Nichts. Ich mir gedacht, ich möchte mir jetzt einmal ganz viel vor der Seele schreiben und alles, was mich aufregt und ja, die ganzen Ängste, Sorgen, also die Ohnmacht, die Wut in mir teilweise, die Ungerechtigkeit. Mhm. Und da habe ich zu schreiben begonnen. Und ich sehe das.
Warst du da noch mitten in der Behandlung oder war das schon?
Ja, vorüber? Mhm. Ich war da mitten in der Behandlung noch. Es war gerade die Zeit der Bestrahlung. Die Bestrahlungsphase, die hat begonnen, begonnen in der Corona-Zeit. Die hat, da war ich bei uns in Innsbruck gekommen, da war ich in der Klinik, da war der erste Fall genau an dem Tag, wo meine Bestrahlung war. Der erste Fall in einem Hotel. Mhm. Ja, und dann war das genau in der Bestrahlungsphase und dann sind der Punkt genau ziemlich mit der Bestrahlungsphase, mit dem Beginn sind die extremen Hitzewallungen gekommen, also die extremen Schweißausbrüche und deshalb habe ich auch ganz, ganz schlecht geschlafen und dann hat mich das irgendwie alles so aufgeregt an dem Tag und dann habe ich da zu schreiben begonnen. Mhm. Und ich weiß nicht, warum, also nichts, wie du sagst, ja, und ich habe dann ganz viele leere Seiten geschrieben und das war, wie gesagt, ich war ganz allein, jeder hat noch geschlafen, es war Wochenende. Und das war tatsächlich für mich ein ganz großer Wendepunkt, weil ich nie mehr zum Schreiben aufgehört habe. Das war wirklich der Startschuss meiner kreativen Ära, sage ich immer so. Ja, und das war schon eine Reise zu mir selber, weil ich mich schreibend immer besser kennengelernt habe. Mhm. Also ich bin mir irgendwie schreibend selbst begegnet. Mhm. Mhm. Das, ja, wie ein Rendezvous mit mir selbst.
Ach, ist das schön, wie du das beschreibst. Das heißt, in einer Krise deines Lebens, in einer besonderen Nacht, packt dich irgendeine Intuition, du greifst zum Blatt, zum Stift und fängst an zu schreiben. Interessant. Ich finde auch Parallelen zu mir. Und dann setzt du dich hin und fängst an zu schreiben. Ist aus diesen ersten Zeilen schon dein erstes Buch entstanden oder hast du erstmal einfach nur geschrieben und geschrieben und geschrieben?
Nein, es ist tatsächlich ganz ein kleines Büchlein entstanden. Ganz, ganz einfach. Das Buch heißt Ein ganzes Jahr. Und ich habe damals gemeint, ich habe wahnsinnig viel geschrieben, wahnsinnig viel. Und dann habe ich das Buch tatsächlich veröffentlicht. Und wenn ich heute so zurückdenke, das war wahnsinnig einfach, ohne Lektorat, ohne Buchsatz, ohne irgendwas.
Mhm, verstehe.
Und, also es war extrem mutig. Und das Buch, das hat dann tatsächlich nur 68 Seiten gehabt. Aber es ist wahnsinnig persönlich und es ist einfach mein Erstlingswerk. Ja, mein Mann hat das nur Probe gelesen, also auf Rechtschreibfehler und so. Und meine ehemalige Chefin, diese Direktorin in der Berufsschule, die hat das gelesen auch. Aber sonst überhaupt nichts. Mhm. Und das Buch, zuerst wollte ich das eigentlich nur, wollte meine Gedanken nur so binden lassen, so wie so eine Diplomarbeit oder sowas. Und dann habe ich mit, in unserem Buchgeschäft, habe ich mit dem Filialleiter gesprochen. Und dann hat er mir von der Möglichkeit erzählt, als Self-Publisher in der Buchschmiede in Wien, das hat er mir angesagt, und das habe ich dann da gemacht. Mhm. Aber wie gesagt, ganz einfach, aber es steht so viel drin. Es ist so viel Inhalt und so viel Gefühl in diesen 68 Seiten. Und ja, das bin ich immer noch stolz drauf. Und ganz egal, ob das grammatikalisch alles richtig war oder vom Stil her, bin immer noch stolz drauf. Und wie gesagt, es ist immer noch erhältlich, es ist zum Bestellen, es ist auch als E-Book zum Runterladen immer noch. Ja, also das ist mein Beginn. Mhm. Also die ersten Aufzeichnungen, kann man echt sagen, ist schon ein kleines Büchlein draus geworden. Mhm.
Interessant, dass du eigentlich angefangen hast zu schreiben, aus der Motivation zu schreiben und nicht aus der Motivation zu veröffentlichen und eine bekannte, berühmte Autorin zu werden. Also die Motivation oder der Gedanke war, zu schreiben. Mhm. Und dabei entstehen ja sowieso immer die besten Dinge. Mhm. Wenn man quasi das tun, was man tut, zum Selbstzweck macht sozusagen. Ja,
interessant. Eben, weil ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht, weil das war eigentlich ohne Absicht zunächst. Und ich habe da einfach meine Gefühle aufgeschrieben, meine Gedanken, meine Gefühle. Und deshalb ist es auch so persönlich geworden dann. Wenn ich wahrscheinlich länger drüber nachgedacht hätte, dann wäre... Wahrscheinlich wäre es gar nicht so echt geworden oder so.
Vielleicht
so
hättest du das gar nicht veröffentlicht oder so. Ne? Also wenn man dann, wahrscheinlich hättest du das gar nicht. Mhm, oder da dran so lang rumperfektioniert, bis es dann ein ganz anderes Buch geworden wäre. Genau. Ach, das ist interessant. Da muss ich unbedingt auch mal reinlesen, weil eins deiner Bücher, und nämlich das, soweit ich das richtig mitgezählt habe, das vierte Buch, war das vierte Buch, jetzt das neueste Buch, Das habe ich komplett durchgelesen, nämlich das neue Buch, was Silvia veröffentlicht hat, 5 Jahre nach diesem einen Moment, also 5 Jahre und ein paar Monate. Wenn das erste Buch in 2020 entstand, dann ist es in diesem Jahr das neue, das 4. Buch von dir erschienen mit dem wunderschönen Titel Zwischen den Tönen, eine musikalische Reise ins Herz. So. Und dazwischen liegt natürlich auch noch eine ganz weite Reise und 2 andere Bücher, da können wir gleich nochmal auch da in diese Phase nochmal reinzoomen. Ich würde gerne diesem neuen Buch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken in unserem Gespräch und deine Reise zu dir selbst, wie du das schön beschreibst, und habe ein paar Zitate aus deinem Buch mitgebracht. Und die, ja, möchte diese Zitate zum Thema machen in unserem Gespräch, weil ich, und so viele, es waren unheimlich viele da drin. Ich empfehle an dieser Stelle schon, das mache ich am Ende auch nochmal, unbedingt jeder und jedem, der da jetzt zuhört, dieses Buch zu lesen und wahrscheinlich auch andere Bücher von Silvia, die ich jetzt persönlich noch nicht kenne, aber die werden wir alle verlinken. Das erste Zitat, was ich mir ansehen möchte mit dir selber, ist: Auf keinen Fall möchte ich bis Ende meiner Tage mit der verzweifelten, teils abgedroschenen Sehnsucht nach der eigenen Mitte verbringen. Diesen Satz fand ich sehr interessant, natürlich aus dem Kontext rausgenommen jetzt. War das die Motivation für deine Bücher? Jetzt hast du die Motivation für dein erstes Buch schon fast beschrieben. Da gab es gar keine, bis auf das Thema Schreiben. Also dieses Thema Mitte, die Mitte finden oder diesen nach irgendeinem Ruf zu folgen. Ist das heute deine Motivation, um weiter zu schreiben und alles zu tun, was du tust?
Ja, ich muss sagen, ich bin schon eine Zeit lang auf der Suche gewesen. Ich habe Zeit meines Lebens gesucht irgendwie. Ich habe das, was Partnerschaft, Familie betrifft, da habe ich immer das gefunden, also da habe ich das gefunden, was mich erfüllt und was mich total glücklich macht. Nur meine Berufswahl oder das, was mich selber erfüllt, mich als Mensch, das habe ich eigentlich nie gefunden. Ich habe immer Jobs gehabt, die waren ganz, ganz okay und sie waren auch nicht schlecht. Das war das möchte ich jetzt überhaupt nicht sagen, dass das alles schlecht war. Aber auf der anderen Seite habe ich schon gespürt, ich bin irgendwie ein kreativer Mensch. Ich bin ein künstlerischer Mensch. Ich habe wahnsinnig viel gelesen, immer schon. Und Bücher, das waren seit jeher, seit ich lesen kann, war das meine Welt. Also ich habe das geliebt, in Geschichten einzutauchen. Und so eine Zeit lang alles um mich herum vergessen, da so mitzufiebern, mitzuleben. Und Bücher waren für mich immer so eine Art wie so ein Tor zur Welt. Also sie schenken uns so wahnsinnig viel, nicht nur Wissen, auch Spannung, Unterhaltung, Inspiration vor allen Dingen. Und hin und wieder war es für mich auch wie so Trost und eine liebevolle Umarmung. Und das ist heute noch, wenn ich ein Buch lese. Und ich bin oft wirklich traurig, wenn das Buch fertig ist. Und das war immer so meine Welt. So ein bisschen so das Intellektuelle auch. Und das habe ich einfach in meinem Job nie gehabt, im Büro. Ich war meistens im Büro, ich war in der Bank. Und das war ganz nett, aber das war eigentlich nie das meine. Und da bin ich immer auf der Suche gewesen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie am falschen Platz. Und ich habe immer gewartet, dass das Richtige kommt. Aber es ist nie gekommen. Und dann war da plötzlich diese Diagnose. Und ja, die hat mich dann nicht nur aufgerüttelt, dass das Leben endlich ist, sondern eben auch gedacht, was will ich denn noch? Wo fühle ich mich denn lebendig? Was ist meins? Wo liegt meine Leidenschaft? Verstehe. Und das habe ich dann tatsächlich im Schreiben gefunden. Und ich habe jetzt halt echt so eine riesengroße Freude und so ein Stolz auch, dass ich halt meine eigenen Geschichten schreibe. Ich lese nach wie vor wahnsinnig viel und lasse mich inspirieren und ich habe ganz viele Lieblingsautoren. Aber dass ich halt selber Geschichten schreibe und Autorin bin, das macht mich so stolz und das macht mir so eine Freude und da spüre ich einfach, da bin ich in meinem Element, ja. Und deshalb, ich war aber da so auf der Suche nach mir selber, nach der Diagnose oder in der schlimmsten Zeit meiner Erkrankung, weil ich so ohnmächtig war, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt irgendwie das nicht aufarbeite oder wenn ich jetzt da nicht zufrieden werde, wenn ich nicht meinen inneren Frieden finde, dann kommt das wieder oder dann werde ich nie richtig gesund. Das hat mich irgendwie ziemlich gestresst, muss ich sagen, innerlich. Verstehe. Und deshalb habe ich dann eine Mentalcoach-Ausbildung gemacht Und das war ganz eine tolle Ausbildung. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und es war irgendwie so ein Pforte, Eintritt so in mein Unterbewusstsein. Aber auf der anderen Seite hat mich dann die ganzen Geschichten von den anderen und auch die ganze Coaching-Bubble, die hat mich dann auch wieder gestresst irgendwie. Da habe ich dann irgendwie so ein bisschen so umhergeirrt und dann ist auch noch Social Media gekommen. Gell? Dann war da Instagram und da waren die ganzen Coaches und dann war, der hat sich auf Kinder spezialisiert, der auf Selbstfürsorge, der auf Selbstliebe. Und das hat mich dann alles so überfordert und ich habe dann gar nicht mehr gewusst, ja, wo ist jetzt mein Weg? Mhm. Will ich jetzt Coach sein? Will ich Autorin sein? Oder was will ich denn eigentlich? Mhm. Und das hat dann wirklich eine Zeit lang gebraucht, bis ich tatsächlich das gefunden habe oder bis ich einfach ja, gewusst habe, ich will schreiben hauptsächlich, ich will Lesungen machen, ich will die Menschen, insbesondere Frauen, daran erinnern, was wesentlich ist im Leben. Dass sie sich selber wieder mehr spüren, dass sie wieder mehr auf ihre Bedürfnisse achten, auf ihre Werte, dass sie sich da besinnen wieder. Mhm. Und vor allen Dingen, dass man nie zu alt ist, dass man mal was Neues beginnt. Weil das war auch für mich so ein Knackpunkt, wo ich krank war, habe mir gedacht, ich war schon eine Zeit lang, ein ganzes Jahr im Krankenstand auch, und dann war ich fast 50. Dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt?
Was machst du jetzt mit 50?
Genau. Bin ich nicht zu alt für irgendwas schon zum Neubeginnen? Wollte ich einen Blog machen? Dann denke ich mir, ja, mit 50 einen Blog, wie schaut denn das aus? Dann wollte ich meinen Kindern teilweise nicht peinlich sein. Wenn die Mama da plötzlich... Videos
war das ein Thema? War das ein Thema für deine Kinder, dass Mama auf einmal irgendwie in der Öffentlichkeit ist und vielleicht peinlich für die peinlich werden kann? War das ein Thema?
Ja, ein bisschen schon, so mit den Videos und so, gell? Also manchmal sagen sie, Mama, du reißt die Augen immer so weit auf, oft wenn du irgendwas sagst. Ja, also, oder du beginnst erst gefühlt eine halbe Minute danach zum Sprechen nach der Aufnahme, gell?
Also die haben die ein bisschen Schnelligkeit beigebracht, oder wie?
Ja,
oder
und ich glaube, ein Buch haben sie gelesen, das erste, weil das so dünn war. Aber die anderen haben sie jetzt noch gar nicht gelesen.
Ach, ist das lustig. Sag mal bitte, wie alt deine drei Söhne sind. Das ist natürlich auch eine Mammutsaufgabe, drei
Söhne hochzukriegen. Der Älteste, dem ist nicht mehr viel peinlich, der ist schon 24. Mhm. 24, 20 und 14.
Ja, verstehe. Okay.
Oder 14-Jährige ist.
Gerade in so einem Alter, ja, kann ich verstehen.
Genau.
Da ist der Mama grundsätzlich.
Wenn dann die Mitschülerinnen so meine Fans sind, sage ich mir, das sind meine Followerinnen, deine Mitschülerinnen. und die sehen das halt dann immer alles, was in der Story oder sogar den Beitrag. Und das ist dann manchmal ein bisschen peinlich, ja.
Ja, ach, ist ja interessant. Auf der anderen Seite, ich denke mal, das kommt auch irgendwann mal das Gefühl, vielleicht ein bisschen später, vielleicht, dass es auch irgendwie in der anderen Hälfte versteckt, dass er ein bisschen stolz auch ist.
Ja, ganz sicher. Sie waren jetzt bei der letzten Lesung, waren sie alle drei.
Ach,
da waren
guck.
Sie alle drei. Und wie du auch gelesen hast, ist sehr persönlich das Buch Zwischen den Tönen. Mhm. Und da waren sie aber auch stolz. Und und mich hat es auch wahnsinnig gefreut, dass sie alle drei da waren. Das war richtig, richtig schön.
Das glaube ich.
Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, gell, wegen der Mitte.
Mach doch nichts. Also
Ich habe eine Zeit gebraucht, weil das hat mich alles sehr, es hat mich ein bisschen irritiert, das hat mich überfordert. Auf der anderen Seite bin ich auch relativ schnell eingetaucht in das Ganze, gell, weil jetzt ist alles 5 Jahre her ungefähr, oder fast 6 Jahre schon. Und was ich in dieser Zeit alles gemacht habe, was ich da alles erlebt habe, das ist schon Wahnsinn. Also das muss erst einmal Platz haben, das muss erst einmal sacken, wirken, es muss sich einmal entwickeln. Und das hat gedauert. Und oft ist mir dann meine Ungeduld im Weg gestanden. Ich habe gedacht, ja, wie lange Zeit habe ich noch? Auf der anderen Seite und ich habe mir auch gedacht, jetzt habe ich endlich das gefunden, was mir gefällt. Und warum habe ich da nicht schon früher begonnen? Das war auch dann wieder wie eine Art Vergebungsprozess, dass ich mich nicht selber verurteile, warum ich das nicht schon früher gemacht habe. Aber ja, früher hätte ich wahrscheinlich nicht gewusst, worüber schreiben. Also die Zeit war halt einfach nicht reif, ja.
Hast du dir also vergeben? Bist du im Reinen mit dir?
Ja. Inzwischen? Ja, das bin ich jetzt.
Bist du auch im Reinen mit deinem Krebs? Oder bist du noch böse auf ihn?
Nein, ich bin nicht böse auf ihn. Nein, ich bin eher dankbar, dass ich mich so ein dass mir angestoßen hat, dass ich einfach in die Gänge komme oder dass ich einfach wirklich einmal nachdenke, in mich gehe, was mich eigentlich ausmacht. Mhm. Es haben viele immer zu mir gesagt, ja, du bist ja, hast eh so viel zu tun, du bist Mama, du hast 3 Kinder, du hast einen großen Haushalt, du hast einen Mann, der von Berufs wegen auch ziemlich eingespannt ist. Und was willst denn du recht groß arbeiten oder was willst denn du machen, gell? Und ich habe mir gedacht, ja, erstens will ich ein bisschen mein eigenes Geld haben, zweitens will ich einfach ein bisschen Abwechslung haben und dann, ja, schon aus Selbstbestätigung auch. Aber wie gesagt, ich habe das nie so richtig gefunden in meinen Teilzeitjobs. Und das hat mich dann oft irgendwie so ohnmächtig gemacht.
Also ich kann das absolut nachvollziehen, gerade als Frau, gerade als Mutter, kommen natürlich, werden die Stimmen laut von außen, vielleicht auch die eigene Stimme, jetzt sei doch mal zufrieden, du hast doch alles. Mhm. Und trotzdem dieser ständige Ruf, nenne ich das Drang nach, wie auch immer man das nennt, Mitte finden, seine Lebensaufgabe finden oder sich selbst finden, sich selbst näher kommen, das ist etwas sehr, sehr Wesentliches, auch in meiner Welt und also ich finde auch diesen Weg darf jeder gehen, also muss vielleicht nicht, aber vielleicht gibt es auch nicht bei jedem diesen Ruf, wie bei uns beiden jetzt, aber sollte man das verspüren oder sollte man unglücklich sein oder wenn man dann wirklich das Gefühl verspürt, es ist, dass das Leben hat vielleicht noch mehr für mich parat. Ist das denn alles gewesen? Weil diese Frage stellen sich ja auch viele, gerade in meinem Alter. Dann hat man eine Familie, dann hat man ein Häuschen, dann hat man seinen Job und dann sitzt du da auf deiner schicken Terrasse und fragst dich vielleicht, war das denn jetzt alles? Ja? Oder ist da nicht noch mehr? Diese Dinge sind ja sehr, sehr präsent bei den Menschen, unsere Generation, ist ja ganz klar.
Mhm. Und ich wollte auch nicht meine Familie oder so, oder das Gefühl, dass sie das Gefühl haben, dass ich unzufrieden bin, weil das, okay. Ja, aber wie du sagst, es ist, man hat dann alles und irgendwie passt alles und doch fehlt irgendwas, hat irgendwas von mir gefehlt und immer gedacht, wie du gesagt hast, da ist noch mehr, immer gedacht, da ist noch mehr von mir, es steckt nur so viel drinnen. Und mehr von mir und mehr vom Leben und mehr Lebendigkeit, mehr Neugierde. Mhm. Das ist einfach die Lust aufs Leben, die Lebendigkeit. Die Lebendigkeit, die war für mich ganz, ganz wichtig nach der Erkrankung.
Verstehe.
Dass ich mich einfach in dem lebendig fühle, dass ich neugierig bin, dass ich was Neues ausprobiere, dass ich was erlebe noch. Also das war schon ganz wichtig. Und ich habe das auch im Buch geschrieben, dass ich mal in einem Film mitspiele oder so, ich bin jetzt öfter beim Bergdoktor dabei als Komparsin, dass ich da mal mitspiele, dass ich mal das kennenlerne, wie das so abläuft. Oder dass ich einen eigenen Blog mache oder eben wie das Buch schreiben oder mal auf der Bühne stehen. Ich war sehr, sehr, als Kind war ich wirklich sehr schüchtern. Und also ich habe das gehasst, Referat zu machen oder so. Das haben wir ja damals eh noch nicht so oft machen müssen. Ich bewundere die jungen Leute halt so, die sich so selbstbewusst hinstellen. Und ich habe das immer gehasst. Und das erste Referat habe ich mit 12 Jahren gemacht im Gymnasium über Kängurus. Und ich weiß nicht, da bin ich ganz rot gewesen und habe da rumgestottert oder alles runtergelesen. Aber ich habe das immer bewundert, wer auch Schauspieler oder Moderatoren, wenn die so auf der Bühne stehen oder wenn die einfach im Mittelpunkt sind. Ich habe gedacht, wie cool ist denn das? Und ich hätte mir das nie vorgestellt vor 20 Jahren noch nicht oder vor 10 Jahren auch noch nicht, dass ich Lesungen mache oder dass ich mit dir so einen Podcast mache oder so. Und es sind so viele schöne Sachen auf mich zugekommen in den letzten Jahren. Und ich glaube, das wäre sonst nicht passiert.
Zu dieser Beschreibung eine Frage. Diese Angst davor, vor Menschen zu sprechen, das beschreibst du auch in deinem Buch irgendwo an irgendeiner Stelle. Dazu habe ich jetzt kein Zitat. Ich habe eigentlich was anderes fragen wollen, aber jetzt biegen wir kurz ab. Ich meine, du schreibst, 90% der Menschen haben diese Angst und 10 nicht. Und du bist ja genau einer derjenigen, die natürlich die Angst auch nicht natürlich, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man das hat. Und ich glaube auch diejenigen, die auf der Bühne stehen und das regelmäßig machen, hatten irgendwann diese Angst oder haben diese Angst immer wieder und machen es aber trotzdem. Das ist meine meine Sicht auf diese, auf diese Bühnenpräsenz, weil ich auch manchmal auf der Bühne stehe und genau das Gleiche durchmache und trotzdem mache ich's. Und wenn man mich fragt, wieso tust du dir das an, als Beispiel, und diese Frage stellt man sich ja manchmal selbst, ja, kennst du wahrscheinlich auch, oh Gott, warum habe ich mir das jetzt gerade angetan? Dann sage ich immer, der Ruf war lauter als die Angst oder der Mut in dem Moment war lauter oder größer als diese Stimme der Angst. Insofern, ich glaube nicht, dass überhaupt jemand davon komplett frei ist. Es gibt vielleicht, wie du schon beschreibst, die 10%. Aber das haben ja fast alle. Also wenn du 10 Menschen deiner Familie nimmst, dann haben es 9 nach dieser Rechnung. Und trotzdem machen es einige und andere nicht. Und dann du nach der Diagnose mit 50 fängst du an zu schreiben und sagst dann noch zu, du hättest ja auch einfach schreiben können, die Bücher hochladen können und dich wieder auf die Couch setzen können. Hast ja nicht gemacht. Du gehst dann bewusst raus, du machst Lesungen, du organisierst Events, gehst in Podcasts, gibst Interviews. Also 2 Fragen dazu. Meinst du, deine Diagnose hatte was damit zu tun, dass du einfach auch angstfreier geworden bist? Oder die zweite Annahme, vielleicht ist es auch beides, die Tatsache, dass du deine Mitte gefunden hast, vielleicht?
Beides, würde ich sagen. Also der Erstauslöser war sicher eine Diagnose, auf alle Fälle. Und dass ich das gefunden habe, was mich begeistert, ich glaube, das ist schon ein zweiter großer Grund, ja. Das Schreiben, der Start des Schreibens, das ist der Diagnose geschuldet, sage ich mal. Nein, nicht geschuldet, aber. Ja. Aber jetzt, dass ich nach außen gehe mit Lesungen oder so oder Vorträge, das ist schon der Grund, weil ich einfach das gefunden habe, was mich begeistert. Und mein Spruch ist immer, ich lasse die Begeisterung, meine Begeisterung immer größer sein als meine Zweifel. Weil Zweifel, das habe ich schon auch. Gell, denke ich mir, oh, ja, und es ist ja viel Vorbereitung und dann ist es so viel, ist abhängig von der Tagesverfassung.
Na klar.
Und von den Menschen, vom Publikum. Da bin ich aber jetzt auch schon anders geworden. Am Anfang habe ich mich viel mehr irritieren lassen, wenn zum Beispiel einer vom Publikum so hergeschaut hat, dass ich mir gedacht habe, das interessiert das nicht oder der schaut irgendwie komisch drin jetzt. Da bin ich jetzt schon anders, weil ich fokussiere mich jetzt wirklich auf die Menschen, egal ob das mein Mann ist oder die Menschen, wo ich weiß, die sind begeistert oder die sind wahnsinnig gern da, das sind gefühlvolle Menschen, empathische Menschen, auf die konzentriere ich mich jetzt.
Und wenn jetzt dein Mann nicht da wäre, dann suchst du dir jemanden aus, der gerade lächelt und die
ja, empathisch... Ja, immer ist er nicht dabei, ja. Immer ist er nicht dabei, natürlich, ja. Aber ja, ich suche mir dann meistens irgendwem aus im Publikum, ja. Das war jetzt auch so nett, ich war jetzt in der Reha, in einem Reha-Hotel, also ich war nicht auf Reha, sondern ich habe eine Lesung gemacht in einem Reha-Hotel.
Verstehe.
Und da waren jetzt nicht so viele Menschen, es war extrem heiß und da waren, glaube ich, ja, 8 oder 9 Menschen, aber total nette Runde. Sind wir dann auf die Terrasse ausgewichen, weil es so warm war. Und da war ein Mann dabei, ein Mann, und der war so sympathisch und den habe ich immer im Auge gehabt, ja.
Ja, sehr schön.
Und der ist ja nachher noch zu mir hergekommen und der hat gesagt, ich war eigentlich gar nicht gegangen, aber meine Frau hat gesagt, du musst da gehen, weil du musst dir 2 Bücher kaufen. Nein, der hat geschmunzelt, also wenn ich so ein bisschen lustige Anekdoten vorgelesen habe oder so, oder ein bisschen erzählt habe, dann hat der immer am meisten gelacht und irgendwie, ja, das war einfach so mein das Gegenüber, was ich mir ausgesagt habe.
Verstehe.
Der hat dann
das ist ja ein super Tipp für die sogenannte Bühne oder für den sogenannten Vortrag. Sucht euch immer Leute, die einfach lächeln. Und euch wohlgesonnen irgendwie gegenüber anstrahlen. Ja, genau. Das ist doch gut. Nicht auf die Bösen gucken, beziehungsweise auf die Grimmigen, sondern auf die Netten. Auf die Netten. Ich muss jetzt gerade gucken, welches Zitat zu unserem Thema gerade passt. Also ich hatte jetzt, glaube ich, ein Thema haben wir schon abgehandelt. Ich würde es trotzdem, glaube ich, kurz vorlesen. Da geht es noch ein bisschen um deine Familie. Meine Krise hat mich stärker werden lassen und die schönen Dinge des Lebens erkenne ich heute deutlicher. Vor allem hat sie mir Demut und Dankbarkeit gelehrt, insbesondere was die Liebe zu meiner Familie und zu mir selbst angeht. Und genau, das hattest du ja gerade gesagt, dass du dieses damit gehadert hast. Du hattest ja alles, du hattest diese wundervolle Familie und alles war da und trotzdem war so dieses, du warst auf der Suche, du warst Suchende. So. Und da kommt man ja gerade gerade als Mutter, das kenne ich auch, so diese Schuldfrage oder dieses schlechte Gewissen. Warum bin ich denn jetzt immer noch nicht erfüllt? Jetzt habe ich doch alles. Mhm. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Und du beschreibst das jetzt mit Dankbarkeit. Würdest du sagen, dass die da im Leben vor deiner Bücher- und Autorinnenreise es an Dankbarkeit gemangelt hat? Oder wie würdest du das beschreiben? Was war im Mangel sozusagen bei dir im Vergleich zu der Zeit
danach? Ich glaube schon, dass ich vieles als selbstverständlich angesehen habe. Mhm. Also meine langjährige Ehe, die gesunden Kinder, das Haus, Urlaube oder so. Gell? Und
es klingt einfach langweilig. Oh, ist ja alles so perfekt und klingt langweilig. klingt nach einem perfekten Leben, genau.
Ich mir dann selber oft nicht mögen, weil man dachte, warum bist du jetzt da nicht zufrieden? Gell? Andere wünschen sich das so sehr, Kinder oder so eine tolle Ehe oder so. Gell? Und ich war ja schon froh. Es ist ja nicht so, dass ich das gar nicht geschätzt habe, überhaupt nicht. Aber irgendwie war ich dann eben mit mir selber oft so unzufrieden und habe mich da oft, ich habe mich selber nicht verstanden. Mhm. Und man denkt, ich weiß nicht, das heißt, da wäre dankbar sein und zufrieden sein, aber einfach so die innere Zufriedenheit, das hat mir immer gefehlt und ich war immer so getrieben. Ja, und das haben schon andere Menschen auch aufgemerkt. Mhm. Ich kann ja zum Beispiel im Urlaub, kann ich jetzt viel besser schon so richtig entspannen. Das habe ich nie so gut kennen. Dann bin ich da gelegen und dann denke ich, so, jetzt liest du ein bisschen, dann gehst du ein bisschen, dann was machst du jetzt und so. Also ganz schwierig zum Runterkommen und zu dem Moment genießen. Das ist für mich immer noch eine Challenge.
Verstehe.
Das ist immer noch herausfordernd, aber es fällt mir jetzt um vieles leichter. Mhm. Und ich bin aber jetzt auch viel achtsamer. Also ich nehme mich selber viel mehr wahr und ich weiß jetzt, was mir gut tut. Und die Dankbarkeit einfach dem Leben gegenüber, dem gegenüber, was ich habe, die ist extrem gewachsen. Mhm. Und einfach das Wissen um die Endlichkeit und die gemeinsame Zeit zu schätzen, Wissen und einfach auch den Alltag, egal ob es manchmal anstrengend ist, du weißt das selber, mit einem Kind, es ist nicht immer alles so perfekt und manchmal ärgert man sich ja, manchmal ist man vielleicht einmal ungerecht oder hat einmal einen falschen Ton drauf beim Kind. Mhm. Dass man sich da auch nicht mehr so verurteilt, dass man denkt, das passt so. Gell? Die Kinder verstehen das auch, wenn ich nicht immer so perfekt bin oder nicht immer so funktioniere. Mhm.
Mhm. Dazu passt vielleicht das nächste Zitat zu diesem Thema. Wenn ich mich im Gehirnnebel befinde und die Bodenhaftung komplett zu verlieren droht, dann hilft es mir bisweilen, mich zurückzuziehen und mit meinem Herzen in Verbindung zu treten. Braucht es tatsächlich, das ist ja an anderen Stelle, aber das passt dazu, braucht es tatsächlich ein Schweigeretreat oder einen einwöchigen Aufenthalt im Kloster, um in die Stille einzutauchen? Das stellst du als Frage und beantwortest du die auch im Buch. Aber ich würde jetzt gerade ganz kurz mit dir über dieses Thema sprechen, dieses Stille finden. Und du hast gerade erwähnt, du konntest früher so schlecht, du hast immer noch eine Baustelle mit, aber früher noch schlechter genießen, in dem Moment sein. Und einhergehend vielleicht auch der Gedanke, im Moment zu sein, bedeutet ja auch wirklich uns zu fokussieren und zu schauen und achtsam mit uns, mit unserer Natur, mit unseren Mitmenschen, mit dem Moment umzugehen. Also achtsam mit dem Moment. Also wenn man den Moment wahrnimmt, überhaupt erstmal danach sucht, dann wahrnimmt und vielleicht versucht, den auch irgendwie zu inhalieren, zu genießen in dem Moment. Das sind ja die Momente, wo das Leben wirklich stattfindet und wo wir genießen und fühlen können. Fühlen ist ja auch, glaube ich, auch so ein Thema. Und du stellst jetzt die These auf, man braucht nicht unbedingt ins Schweigekloster und man muss nicht jedes Wochenende irgendein Retreat bereisen für ganz viel Geld, sondern die Stille findet sich auch woanders. Magst du uns das mal erklären? Erklär uns mal das Leben, liebe Silvia.
Ein Retreat oder so ein Wochenende ist natürlich sehr cool, gell?
Ja, genau. Ja.
Das finde ich schon toll, ja. Und da zehrt man eine Zeit lang davon, das auf alle Fälle. Aber man nimmt es halt nicht so lange in den Alltag, nimmt man es dann auch nicht mit, oder? Es ist momentan fein und Urlaub ist immer fein oder so ein Achtsamkeitswochenende oder so, wie auch immer. Und man spricht da noch öfter drüber, aber irgendwann, das dauert vielleicht ein, zwei Wochen und dann ist man wieder in dem Alltagsrad drinnen. Weil du sagst, wieder mehr fühlen oder so, gefühlvoller bin ich auf alle Fälle geworden die letzten Jahre, das merke ich schon. Empathischer auch, ich kann viel besser mitfühlen mit anderen Menschen, vielleicht auch, wenn man selber sowas erlebt hat, dass man ja besser mitfühlen kann. Und ich habe schon in den letzten Jahren viel Werkzeug kennengelernt oder halt mir angeeignet. Egal, ob es das Schreiben ist, ich habe einige schöne Tagebücher, wo ich reinschreibe, Dankbarkeitstagebücher oder Glückstagebücher. Ich habe ein Tagebuch, da fokussiere ich mich nur auf das Positive, wirklich nur auf die schönen Momente, auf die dankbaren Momente. Und dann habe ich ein Büchlein, da schreibe ich alles rein. Das ist wie meine Gedankenentleerung einfach.
Verstehe, also strukturlos und einfach.
Strukturlos einfach, Freewriting, also oder ja, einfach so, wie so Morgenseiten, wie man sagt, einfach frisch von der Leber alles rausschreiben. Das sind für mich zwei verschiedene Sachen. Weil die dankbaren Momente, an die erinnert mich eher am Abend zum Beispiel, das habe ich auch nicht mehr im Bett liegen, das Dankbarkeitstagebuch. Und die anderen Büchlein, die liegen kreuz und quer, überall. Und das ist oft bei mir, da schnappe ich mir oft so ein Büchlein und da schreibe ich einfach dann, da gehe ich auf die Terrasse oder irgendwo. Bei uns ist es ja gar nicht so einfach, dass ich irgendwo alleine bin, bei so vielen Menschen. Dass ich irgendwo
das stimmt, ja.
Einen Rückzugsort habe, ja, weil da brauche ich dann echt mehr Ruhe. Ja. Und da schreibe ich einfach. Und das ist für mich ganz, ganz ein achtsamer Moment und da bin ich nur bei mir. Und neben Schreiben mache ich halt auch sehr, sehr gerne, ich mache Qigong, mache ich auch schon seit 20 Jahren. Okay. Aber habe ich auch wieder länger mal pausiert, aber in den letzten Jahren mache ich es ganz regelmäßig wieder. Am liebsten mache ich es täglich in der Früh. Dann mache ich nur zwei, drei Übungen. Also ich habe da so eine Lieblingsreihe, das sind sechs Meridianübungen, aber manchmal brauche ich die Herzübung, manchmal brauche ich die Leberübung oder so. Ich suche mir das ganz instinktiv aus. Oder was zur Beruhigung. Und das mache ich dann in allen stillen Momenten. Egal, ob das in der Früh ist, da mache ich es am liebsten. Aber es geht auch nicht immer von der Zeit her oder so oder von der Lust her. Das sind so meine achtsamen Momente. Oder ich gehe auch gerne allein in den Wald bei uns. Oder so einfach ganz, ich gehe ganz gerne allein spazieren. Also ich brauche nicht immer wem dabei. Oder See, an einem See, ich fahre mit dem Radl, mit dem E-Bike, fahre öfter zu einem nahegelegenen See bei uns. Der kommt auch in meinem Buch vor, genau. Das ist der Hornblicksee. Da lege ich mich dann auf die Liege und das habe ich eh im Buch beschrieben bei einer Szene, bei den achtsamen Momente. Und da bin ich ganz bei mir bei solchen Sachen. Also wie gesagt, Natur, Schreiben, Bewegung, also oder halt auch Qigong oder Yoga, ich mag auch ganz gerne Yoga-Übungen, habe ich auch ein paar Lieblingsübungen. Und das sind einfach so meine Momente. Und das mache ich am liebsten alleine. Ich mache das schon manchmal auch in meiner Gruppe, aber eigentlich relativ wenig. Ich bin so ich mag das lieber allein. Weil ich kann mich in der Gruppe nicht so auf mich selber konzentrieren, wenn ich ehrlich bin. Da ist viel Energie um mich herum. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich mag gerne mal so ein Achtsamkeitsretreat oder so. Aber am liebsten mache ich das alleine. Auch wenn wir auf Urlaub sind, dann nehme ich meistens, wenn wir im Auto sind, die Matte mit, die Yogamatte, und dann gehe ich egal ob das zum Pool ist oder irgendeinen stillen Ort, da mache ich da meine Übungen. Und da bin ich dann einfach wieder glücklicher, zentrierter. Da geht es mir einfach wieder besser. Da fühle ich wieder mehr, da bin ich wieder einfach eher mehr bei mir. Aber ich denke mir, dass jeder das, was weiß ich, ein anderer sagt, das Schreiben, das bringt mir gar nichts. Gell? Der andere macht Gartenarbeit, der eine powert sich aus, der eine geht ins Fitnessstudio. Im Prinzip ist es ja ganz egal, der eine macht, der malt Mandalas aus oder der...
Ja, oder der malt strickt. Überhaupt.
Ja. Ja, oder der strickt. Ich kenne Menschen, die stricken total gerne. Die kommen da total runter. Also wie gesagt, ich glaube, dass das für jeden individuell ist. Mhm. Aber ich merke, dass ich Social Media oder einfach der Handykonsum, also das, der Konsum, der stresst mich. Mhm. Und da muss ich sehr aufpassen, weil es einfach wahnsinnig viele spannende Sachen gibt. Das weißt du wahrscheinlich auch, gell? Es gibt ja, so spannende Sachen, also egal, ob das ein Podcast ist oder ich schaue mir dann auch gerne andere Autoren an, gell? So Inspiration oder ja, es gibt einfach so viel. Oder ich mag auch so gern, eben wie gesagt, die Podcasts oder YouTube-Videos oder so, habe ich so meine Lieblinge, gell? Wo du auch einige hast, da, also ja, wo wir gemeinsame Lieblinge haben, ein paar.
Genau, mindestens einen haben wir gemeinsamen Liebling, genau. Ja, ja. Genau, ja, das stimmt. Ja. Lars Ament, wir sprechen gerade über Lars Ament, genau.
Ja, genau. Mhm. Und wie gesagt, aber das ist alles intensiv, das ist alles, gell, auch wenn das nur so toll ist, wenn das nur so inspirierend ist aber es überfordert meinen Geist teilweise und ja, es ist einfach wahnsinnig viel Input. Und mein Gehirn, wie ich da so geschrieben habe, mein Gehirnnebel, da merke ich manchmal, was, Silvia, es ist Schluss wieder, gell? Mhm. Und immer die Ohrenstöpsel drin oder den Kopfhörer auf oder ja, es ist ja so, muss aber aufpassen, muss sehr gut filtern, womit ich mich umgebe. Also ich weiß schon, womit ich mich umgebe schon. Ich habe schon meine Inspirationsquellen oder meine Krafttankstellen gefunden. Mhm. Aber trotzdem, die Dosis. Mit der Dosis verstehe. Muss ich immer ein bisschen jonglieren.
Mhm. Krafttankstellen, ein schönes Wort. Richtig, auch zu viel vom Guten ist zu viel. Ne? So, ja. Fällt mir dazu ein, das stimmt. Und wir dadurch, dass wir auch diese ganzen Podcasts, und das kenne ich auch total. Ich war eine Zeit lang, ich konnte ja noch nicht mal irgendwie auf Klo und ich konnte nicht mal 10 Minuten im Auto sitzen, ohne dass ständig eine Beschallung da war. Input, weil es natürlich auch klasse ist. Und du lernst viel. Auf der anderen Seite, wenn dieser Lerneffekt auch nicht eintritt, sondern es ist einfach nur ein reiner Konsum und es ist letztendlich auch nur eine kurzfristige Befriedigung, kann man ja vergleichen mit was auch immer, was man da nimmt, Fernsehen, Schokolade und ein Gläschen Sekt vielleicht. Das ist ja in dem Moment, das ist ja auch wie so, das macht ja auch, glaube ich, süchtig, wenn du dann dich in diesen Geschichten, in diesen Stories, in diesen inspirierenden Stories erkennst, ist es ja auch, da werden Hormone ausgeschüttet, du fühlst dich kurz glücklich und denkst, ah, endlich jemand, der hat mich verstanden, und schaffst dann nicht den Absprung zu sagen, okay, jetzt, ja, ich fühle mich gut, aber was kommt denn oder was passiert danach oder was resultiert aus dieser Erkenntnis? Ne? Wandle ich das in etwas um oder implementiere ich das in mein Leben? Entsteht daraus eine Routine oder auch nicht, sondern einfach dieser blanke Konsum. Es ist wie mit allem, mit jedem Konsum. Es wird einfach zu viel, auch von guten Sachen ist einfach zu viel. Das habe ich tatsächlich für mich auch lernen dürfen, da hast du vollkommen recht.
Aber wie du sagst, du hast was Richtiges gesagt, oder was mir abholt, mit dem Verstanden fühlen, gell? Mhm. Weil es ja so ist, dass im wirklichen Leben, unter Anführungszeichen, versteht die ja nicht jeder. Manche wissen, denken sie ja, ich habe das Gefühl, jeder kennt den Lars Ament, gell? Oder die Laura Marlina Seiler oder so. Und wenn ich mit wem sprich, so wie bei meinen Lesungen jetzt, obwohl da eher Gäste kommen, die das interessiert, gell? Aber da waren vielleicht 3 dabei, die den Lars Ament kennen. Und von meiner Umgebung, so von meinen Freundinnen oder Bekannten, da kennt ihn fast keiner. Mhm. Und wenn ich dann immer mich mit so solchen Sachen beschäftige, gell? Und ich kann ja dann nicht mit denen so drüber reden, so gut, weil die kennen den nicht oder die interessiert das dann gar nicht so. Mhm. Und einfach das, was man alles so lernt oder hört, dass man das dann ins richtige Leben mitnimmt. Oder dass man einfach für sich das dann außerfiltert, wie kann ich das auch umsetzen, gell? Wie kann ich mein Leben da damit bereichern oder was kann ich eben da für mich mitnehmen? Das ist das Wichtigste. Mhm. Weil andere, wie gesagt, mit anderen darüber sprechen, die überhaupt nicht auf der Welle sind oder die nicht in der Persönlichkeitsentwicklung sind, ist ja oft dann wieder frustrierend, weil man das Gefühl hat, ja, weiß ich nicht, interessiert denn das gar nicht, das verstehe ich nicht, ja.
Entweder das oder du wirst ja von der anderen Seite immer, da auch immer wieder reingesogen und dann du zweifelst dann vielleicht manchmal auch an dir und denkst, vielleicht bin ich jetzt gerade doch auf dem falschen Weg. Ja.
Also oder vielleicht zu fanatisch oder zu doch fanatisch.
Fanatisch oder zu weit weg von der Realität. Ne? Das ist ja dann immer so ein bisschen im Schwebezustand, so ein Gefühl des Schwebens. Ne? Und das Leben, das sage ich auch immer, das passiert ja hier und heute. Und wenn wir dann ständig über Selbstliebe und die Mitte finden sprechen und letztendlich geht es hier heute darum, ich weiß nicht, ein schreiendes Kind zu beruhigen. Ja gut, da hat viel mit Selbstliebe und Mitte zu tun, aber darauf muss man erstmal kommen und diesen ganzen Weg gehen, damit man sich versteht und das mit Menschen, mit den Menschen teilen kann.
Ich habe noch ein Zitat. Sehr präsent, gell? Die Themen sind ja da sehr präsent momentan, ob das Achtsamkeit ist oder Selbstliebe oder Selbstverwirklichung oder was auch immer. Gell? Und ich glaube eben, dass manche Menschen das auch gar nicht mehr gern hören können, gell? Dass man sagt, man hört nur mehr von dem, gell?
Ja, das stimmt. Ja, das klingt genau. Genau, man tut das dann immer ab als Esoterik oder wie auch immer. Genau. Da gibt es ja auch ganz viele negativ behaftete Begriffe, genau. Und man möchte ja mit diesem Zeugs, mit diesem Psycho-Zeugs dann nichts zu tun haben. Ja. Das ist sicherlich so, ja.
Diese Sekte.
Also, die Sekte, oder? Ja, genau. Und auf der anderen Seite, das hast du gerade vorhin auch gesagt, darf man ja trotzdem, wenn man in der Anführungsstriche Sekte dann drin ist und sich mitgenommen fühlt oder mitgezogen fühlt, darf man trotzdem aufpassen, dass man ja den Boden unter den Füßen nicht verliert. Ne? Also das ist so die Mitte, auch da die Mitte finden und zu überlegen, was tut mir gut und was davon ist vielleicht auch zu viel, sowohl für mich als auch für meine Familie. Ne? Also dass man jetzt nicht komplett alles nur noch konsumiert und jedes Woche nur noch auf irgendwelchen Retreats oder auf irgendwelchen Events ist und dann vergisst aber, dass das Leben hier stattfindet. Und vor allen Dingen, die Bücher schreiben sich ja auch nicht auf Events, sondern du ziehst dich dann zurück, du nimmst die Input, lässt dich inspirieren und trotzdem schaffst du ja den Absprung, sagen, okay, jetzt möchte ich aber meine Ruhe, meine Stille, meine eigene Mitte finden, indem ich schreibe zum Beispiel. Ne? Das passiert ja nicht auf diesen Events, sondern es passiert in der Stille, bei dir. Ja. Und das ist ja das Geheimnis daraus, ja. Ein spannendes Thema fand ich, möchte ich auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Ich lese gerade mal wieder ein Zitat vor. Immer mehr Menschen begreifen, dass Multitasking längst out ist. Dabei sind insbesondere wir Frauen oft ungemein stolz auf diese Fähigkeit. Ja, Multitasking, genau. Das ist ja genau auch ein Wort des letzten Jahrhunderts. Uns Frauen wird ja nachgesagt, dass wir das besser beherrschen als Männer. Und warum sagst du, dass es bitte nicht mehr in sein soll, beziehungsweise dass es vielleicht sogar out ist mittlerweile? Und Monotasking, diesen Begriff habe ich vorher tatsächlich noch gar nicht gehört. Das habe ich jetzt von dir gelernt. Nee.
Nie.
Fand ich sehr, sehr spannend. Lass uns mal bitte über dieses Monotasking sprechen. Ich meine, das erklärt sich von selbst, aber und trotzdem. Vielleicht nochmal so gesellschaftskritische Gedanken mal untereinander teilen, warum wir Frauen vielleicht mal davon ein bisschen Abstand halten dürfen inzwischen.
Nein, aber ich glaube, dass die Männer automatisch das Recht außernehmen, dass sie sagen oft, sie kennen das nicht so gut. Meine Männer sagen oft, ja, wenn ich zum Beispiel 3 Anweisungen gebe, meine Männer, dann sagen sie, Mama, ich komme, oder auch der Mann, ich kann mir das nicht alles merken, gell? Dann sage ich, ich mache das auch alles gleichzeitig. Ja, aber wir kennen das nicht, sagen sie dann. Gell? Ja, ich muss alles nach anderen machen.
Ja.
Und durch das bin ich auf das gekommen eigentlich, durch die Aussagen meiner Männer. Ja? Mhm. Weil die schaffen das. Und ich schaffe das oft nicht, oder ich kenne einige Frauen, die das auch nicht schaffen, dass ich eins nach dem anderen mache. Mhm. Weil ich habe immer das Gefühl, ich muss Zeit sparen. Ich muss Zeit sparen und man merkt oft dann gar nicht, dass man es aber durch das Zeitsparen, dass das total kontraproduktiv ist, dass man eigentlich alles dann nicht so wirklich richtig macht. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel dann auch die Angewohnheit gehabt, wenn ich bügelt habe oder wenn ich gekocht habe oder egal was, dass ich immer einen Podcast nebenbei gehört habe. Mhm. Und dann habe ich gedacht, mei, das ist spannend, das muss ich mir jetzt aufschreiben oder so aus Gedanke. Und dann ist mir schon mal passiert, dass mir dann auf dem Herd was anbrennt ist. Ja, dass mir was anbrennt ist oder dass ich mit dem Bügeln ewig nicht fertig geworden bin. Und das ist dann oft so frustrierend auch, denke ich mir, irgendwie komme ich da nicht weiter. Mhm. Und das habe ich mir dann jetzt echt angewöhnt, auch beim Spazierengehen, dass ich nichts mehr höre zum Beispiel, dass ich wirklich nur spazieren gehe, ist mir nicht leicht gefallen. Weil, wie wir schon gesagt haben, es gibt einfach so viele interessante Sachen und es gibt aber auch nicht mehr Zeit. Der Tag hat trotzdem nicht mehr Stunden. Und ich kann nicht so wahnsinnig viel einpacken. Dass ich alles dann aber auch noch gut mache, dass ich es gut mache, dass ich es genießen kann, dass ich es bewusst wahrnehme, das geht ja gar nicht.
Das stimmt.
Aber eine Zeit lang habe ich auch gedacht, wenn du jetzt das noch machst und das noch, dann hast du Zeit gespart, weil dann kannst du dann vielleicht noch was anderes machen. Und irgendwann, ja, ich merke das einfach, dass meine Konzentration dann extrem nachlässt. Dass ich einfach unaufmerksam werde, dass ich mich nicht mehr gescheit konzentrieren kann, dass ich Sachen vergieße. Mein Mann sagt das manchmal zu mir, weil du nicht gescheit zuhörst, weil du nebenbei was anderes machst oder so. Und ich merke das dann wirklich, meine Konzentration ist total schlecht dann. Dass ich manchmal schon ein bisschen Sorge gehabt habe, ich werde echt nicht irgendwie so Gedächtnisschwierigkeiten kriegen, ja.
Ja. Weil du mit deinem Kopf immer noch irgendwo da bist oder bei dem Gedanken, den du noch aufschreiben musst, genau, vielleicht ist es das, ja.
Nein, das hat mich total gestresst dann und überfordert. Ich denke mir, das ist jetzt sehr kontraproduktiv. Du hörst vielleicht irgendeinen Podcast über Achtsamkeit über Entschleunigung und machst dann alles gleichzeitig und da denkst du überhaupt nichts mehr zusammen, ja.
Also das hat mich gar nichts entschleunigt, im Gegenteil, beschleunigt bist, wer weiß, wohin, in welchen Stress
ist dann auch nicht sehr, es passt nicht zusammen, gell? Und das ist auch nicht sehr authentisch, dass ich nicht über Achtsamkeit schreibe und mache alles gleichzeitig.
Ja, genau.
Ja.
Ach, interessant. Ja, das ist spannend. Also dieser, ich meine, das ist ja eigentlich so ein Kompliment gewesen, so ein Trend, dass auch noch, dass wir Frauen uns auch sehr gerne selber noch erzählen, ich bin Multitasking und ich kann parallel drei Sachen, sollten wir vielleicht nicht als Trend nehmen, sondern als negativen Trend und versuchen, das mal abzuschaffen und unseren Kindern, gerade weiblichen Kindern haben wir jetzt beide nicht, aber gerade weiblichen Kindern nicht unbedingt auch noch beibringen und als etwas Tolles verkaufen, sondern so, also wirklich es so benennen, wie es ist einfach scheiße, weil du kannst dich nicht auf vier Dinge gleichzeitig gut konzentrieren. Ne? Du machst dann vielleicht vier Dinge, aber vier Dinge vielleicht nicht komplett. Und das andere ist ja, dass du das auch nicht genießt. Ne? Wir sprechen ja gerade nicht nur übers Bügeln, sondern es geht ja auch manchmal Dinge, die Spaß machen könnten, wenn wir nicht drei weitere Dinge parallel machen würden. Ne? Zum Beispiel.
Genau, es geht ja nicht nur um lästige Haushaltssachen.
Ja, genau. Ja. Kochen kann ja auch Spaß machen. Auch Bügeln kann Spaß machen, wenn man sich da einfach nur hinstellt und mal wirklich versucht, sich auf seine eigenen Gedanken zu konzentrieren. Das ist ja dann wieder zwei Sachen, aber trotz alledem mal einfach im Hier und Jetzt zu sein und sich auf die Bügelfalten zu konzentrieren oder beim Kochen auf den Duft, auf was auch immer, was da alles so.
Aber was das ist oft so, gleich mal langweilig wird das vielen Menschen, oder? Gleich mal langweilig, wenn du sagst, bah, nur bügeln oder so. Jetzt ist mir gerade eingefallen, wir haben ein Bioresonanzgerät, gell? Ein Bioresonanzgerät und da haben wir da die Chips, die wir reinstecken halt, gell? Und das Programm, das läuft eine halbe Stunde. Und das ist extrem lang, eine halbe Stunde, weil du darfst da nebenbei nichts machen. Du hast jetzt da kein Handy, du hast keine Zeitung oder du liest nichts nebenbei.
Schrecklich.
Also ich sag das, eine halbe Stunde, gell? Also das ist echt, da hab ich dann oft die Augen zu. Ich nutze das dann echt oft als Entspannungsphase. Verstehe. Mein Sohn, einer von den Söhnen, der macht halt einen Chip, der hat Allergien auch und der macht dann immer fürs Immunsystem das. Und der sagt dann auf, Mama, eine halbe Stunde, gell? Und dann sage ich, ja, mach einmal Pause vom Lernen oder so, der studiert, mach einmal Pause oder so, gell? Und dann nutzt das einfach. Aber der hat dann auch manchmal das Gefühl, die Zeit, das ist eine unnötige Zeit, gell? Die Zeit, die geht einem ab. Das ist echt eine Probe.
In dieser halben Stunde kannst du ja mit so viel Input zugeballert werden, von Social Media, von was auch immer, dass wir das als Verschwendung schon wahrnehmen, unser Gehirn als Verschwendung wahrnimmt, wenn wir diese halbe Stunde da einfach rumliegen und nichts tun. Und
nichts aber das ist auch eine gute Zeit für mich immer, die Therapie, also die halbe Stunde. Und da habe ich dann auch manchmal wieder so tolle Einfälle. Was Schreiben betrifft oder eben manchmal bin ich dann so meine Lesung durchgegangen im Kopf, gell, wie ich das mache und so und was ich für einen Übergang finde und wie ich beginne oder, also da bin ich eigentlich sehr kreativ in der halben Stunde meistens, wo ich da nur so sitze.
ein Zitat dazu. Ich bin der Chef in meinem Oberstübchen. Ich bestimme, was ich denke. I am the boss, schreibst du. Ja, das geht natürlich nicht. Hier geht es natürlich eher so um das Thema negative Gedanken aus dem Kopf verbannen. Ja. Hast du für uns da Tipps, wenn wir schon darüber sprechen?
Ja, da geht schon eben viel darum, wie man die Gedanken ausrichtet, gell? Ob man grundsätzlich eher ein negativer Mensch ist oder ein positiver Mensch oder immer den Haken sieht, weil es ist ja meistens so, wenn irgendwas nicht passt oder wenn irgendwas ja an sich selber, wenn man irgendwas zum Aussetzen hat, das fällt einem sofort auf, ja. Mhm. Und ich merke das auch immer mehr die letzten Jahre, dass viele Menschen einfach so jammern. Das ist so jammern und was alles schlecht ist, gell? Und das ist teuer und das ist schlecht und der ist gestorben und der ist krank, gell? Und was weiß ich, was alles passiert und von der Weltgeschichte braucht man eh nicht reden. Was alles passiert und ich tue mich da jetzt echt oft bewusst distanzieren. Entweder ich sage, entschuldige, aber ich brauche das jetzt eigentlich nicht, gell? Ich will mich eigentlich mit denen jetzt nicht befassen. Das heißt nicht, dass ich jetzt da wegschaue oder so oder dass ich das ignoriere oder negiere. Aber ich brauche das jetzt für mich nicht. Und das hätte ich mir früher nie sagen traut. Mhm. Oder dass ich sage, eigentlich will ich jetzt nicht über die Krankheiten sprechen. Mhm. Und weil einfach das, was man so hört oder so, oder was unsere Gedanken formt, dass es einfach das wahnsinnig viel auslöst, wie ich mich fühle, wie ich über mich denke, wie ich mich fühle. Und da komme ich immer mehr drauf die letzten Jahre, dass ich auch das hast du an meinem Podcast, glaube ich, gesagt, dass ich auch darauf achte, auf die Sprache, gell, wie ich spreche. Weil mein Lieblingswort ist schon sehr häufig gewesen, aber muss oder ja. Ich habe dann oft irgendwas, wenn irgendwer was gesagt hat, oder zum Beispiel jetzt das hast du super gemacht oder das ist toll, dann sage ich, ja, schon, aber gell, irgendwas habe ich schon gefunden, einen Haken. Mhm. Und dann ist plötzlich das Tolle, das ist verblasst. Und das war total schade, ja, weil ich mich dann nur auf das konzentriert habe, das, was nicht passt hat. Das ist extrem, ja.
Hast du die ersetzt, die zwei Wörter? Aber und muss.
Also das mit dem darf, gell, wie jeder sagt, da habe ich immer noch ein bisschen ein Problem. Wenn man sagt, ich darf jetzt bügeln oder so, gell, mein, das ist ja Schmarrn, oder? Gell, oder ich darf jetzt bügeln.
Veräppelst du dich selbst, meinst du?
Also das mit dem darf. Am ehesten nicht, dass ich sage, ich werde das jetzt machen, gell, ich werde. Ja,
verstehe.
Gell, aber nicht, dass das mit dem darf, da bin ich nicht ganz Freund. Ja. Weil ich glaube, da lebt man sich oft selber ein bisschen an. Gell.
Ja, genau. Weil das darf sich nicht falsch anfühlen, genau. Also ich versuche schon immer wieder dieses darf einzusetzen und ich fühle auch, dass es eine Wirkung hat auf bestimmte Dinge. Ich darf heute einen Podcast mit Silvia aufnehmen und ich darf es ja wirklich. So, ja. Ich muss es nicht, um Gottes Willen. Und früher, weil man es einfach nicht achtsam gesagt hat, hieß es auch bei mir früher, ich muss heute das und das und das und zum Augenarzt und mit Silvia einen Podcast aufmachen. Und das war so eingereiht. Und das ist ja schade. So, ich muss schon zum Zahnarzt. Das ist nichts Schönes. Also muss ich dahin, sage ich, glaube ich, auch immer noch. Aber als alles andere darf ich doch hervorheben und so ein bisschen auch wertschätzender auch ausdrücken in der Sprache. Und manchmal sage ich dann auch, ja, ich darf heute auch kochen, weil ich mich dann zurückziehe, weil ich dann für mich bin und wie auch immer, je nachdem, was es ist gerade. Ja, und das, also ich finde schon, dass das bei mir eine Wirkung hat, auch so in der Umstellung, in der Umprogrammierung meiner Gedanken sozusagen.
Aber das ist auch ein Prozess und ich meine, man darf jetzt das Wort nicht ganz verteufeln, wenn man das ab und zu sagt, oder? Wie du sagst, ich muss jetzt zum Zahnarzt oder so, das ist jetzt auch nicht schlimm.
Ja,
aber bei gewissen Sachen eben, was eigentlich freiwillig ist oder was halt einfach eigentlich was Schönes ist, gell, da, weil man schlittert da schon relativ schnell rein, ja? Genauso wie in sie jammern, ja?
Ja, genau.
Aber es muss sich stimmig anfühlen, wie du sagst, ja. Wenn ich sage, ich darf jetzt bügeln oder so. Wenn ich sage, ich werde jetzt heute mal bügeln, heute ist meine Aufgabe, dass ich bügelt, ja, kann ich auch sagen.
Oder so. Ja, genau, kann man ja auch so
weil
sagen.
Weil es ist ja cool, wenn der ganze, ich bügel gar nicht so ungern. Wenn ich dann die ganze Wäsche gebügelt sehe, denke ich mir, weil du siehst du, das Ergebnis siehst du dann.
Absolut, ja.
Ja, und da bin ich dann wieder, da schreibe mich dann wieder, wenn die Wäsche wieder sauber ist oder gebügelt ist oder jeder wieder sein Zeug im Schrank drin hat, ja. Ja. Aber prinzipiell schaue ich halt schon mehr, wie ich meine Gedanken ausrichte, ja, weil ich einfach gemerkt habe, dass man das gut tut und dass ich selber viel also dass ich selber einen großen Einfluss habe auf das, wie ich mich fühle und meine Gedanken eben. Und wie ich schon gesagt habe, dass das oft viel so negativ sind oder weißt du, ich habe jetzt gerade eine kleine Episode, wollte ich gerade erzählen, weil ich jetzt da den Bergdoktor-Fächer habe. Ich war jetzt einmal bei einem Dreh dabei, da war dann eine kleine Pause und dann habe ich mit einem Mann geredet, einem Komparsen, der ist auch schon öfter dabei gewesen, den habe ich schon 2-3 Mal gesehen und der ist eigentlich immer sehr sympathisch und dann haben wir so geredet. Und dann ist es gegangen über die Gesundheit. Und der hat dann gesagt, dass halt, der ist schon Mitte 60 und dass er auf die Bewegung schaut und auf die Ernährung und er trinkt keinen Alkohol und so. Und dann hat er irgendwie so auf das gekommen, da war er mal im deutschen Fernsehen, ich weiß nicht, ist egal wo, im NDR oder so, da war ein Gespräch von zwei Ärzten. Und die haben geredet über den Alkohol. Und wenn man halt dem Alkohol zugeneigt ist oder wenn man Alkoholiker ist, dann kann man nicht sagen, dass man geheilt ist. Weil das stimmt nicht, gell? Dann ist man immer einfach sensibilisiert oder einfach, wenn man dann wieder was trinkt und so. Und dann sagt der in dem Interview, der Arzt, das ist wie bei Krebs. Wenn Krebspatienten rausgehen von der Klinik oder irgendwann sagen, sie sind geheilt, dann legen sie sich auch selber an, weil, hat der gesagt, ein Arzt, 90% kommen wieder zurück und der Krebs hat woanders gestreut. Und ich habe das damals schon gesehen, die Sendung, und ich schaue meinen Mann an und sage, ich schalte jetzt an, gell? Das brauche ich jetzt nicht. Und genau der beim Bergdoktor, der verzählt mir das. Und dann redet er so und nachher sage ich, ja, das habe ich auch gesehen und das war eigentlich schon arg, wie gesagt, die Aussage, gell? Dann sagt er, ja, das stimmt aber, hat er gesagt. Und dann hat er verzögert angefangen. Meine Schwägerin ist gestorben an Krebs, weil du ist wieder zurückgekommen und dies und dies. Und
irgendwann kannte natürlich deine Story nicht, ne? Wahrscheinlich, sonst würde er.
Ja, irgendwann klopft er ihm so auf die Schulter und dann sage ich, du, jetzt möchte ich nichts mehr hören, gell? Dann schaut er so und dann sage ich, wieso stimmt er? Und dann sage ich, ich habe auch Krebs gehabt. Und das ist das, wie gesagt, was man am wenigsten hören will, wie gesagt, weil es geht auch ganz viel um das Immunsystem, es geht um die Psyche. Gell? Und wenn man so Sachen hört, ist das natürlich nicht sehr förderlich. Und ja, und hat er mal geschaut, dann habe ich gesagt, ja, wie gesagt, ich denke, ich traue mir das leicht zu sagen, weißt du? Früher hätte mich das wahrscheinlich total beschäftigt, gell? Denke ich mir, wow, und der hat sich auch recht und so. Und jetzt schaffe ich es aber immer mehr, dass ich Nein sage, dass ich mich abgrenze, dass ich sage, du, das muss ich jetzt einfach nicht hören. Und auch wenn der zehnmal sagt, ja, das stimmt aber.
Ach so, immer wieder, okay, verstehe.
Ja, dann sagt er, ja, die stimmt aber, dann sage ich, ja, das mag sein, ich bin nicht der Ansicht, wie gesagt, weil ich finde, dass einfach sein Lebenswandel und die Psyche und einfach das Immunsystem, wie gesagt, das spielt ganz viel mit und deshalb möchte man die Sachen eigentlich auch nicht anhören, wie gesagt, oder möchte man nicht anhören, ja. Aber das ist mir jetzt eben nur kurz eingefallen, weil ich einfach, weil Menschen einfach oft auch so unbedacht Sachen sagen, weißt du? Der weiß ja das nie. Es gibt so viele Leute, die Krebs haben oder Krebs oder einen Angehörigen haben. Und wenn der das einfach so unbedarft, so unüberlegt erzählt, ja, sicher, wird nicht so nachdenken.
Und früher hättest du da dich gar nicht dazu geäußert und in dem Fall hast du das große Bedürfnis gehabt zu sagen, erstens möchte ich das nicht hören, das stimmt vielleicht gar nicht oder nicht, stimmt nicht. Zweitens, ich möchte es nicht hören und und sei mal ein bisschen nachsichtiger und empathischer mit Menschen. Ja, also ich meine, klar, scheinbar hat er keinen Krebs gehabt, sonst hätte er sowas nicht gesagt. Ja. Ne? Also ich finde es eh immer schwierig, über Dinge zu sprechen, über Menschen zu sprechen, die man selbst nicht kennt oder über Dinge, die man oder Erfahrungen, gerade schlimme Erfahrungen oder Krisen, die man selbst nicht erlebt hat. Finde ich auch immer schwierig, ja, oder nicht richtig manchmal. Genau. Und das macht man ja heutzutage überall, sowohl im Fernsehen als auch bei Social Media sehr, sehr häufig, ne? Dass man Leute dann sich als Experten dahinstellen und meinen, über Menschen und Dinge zu sprechen, ja, die die selbst noch nicht erlebt haben. Finde ich auch.
Es war bei meiner Diagnose, haben auch einige Menschen gesagt, ja, da musst du jetzt durch, gell, da musst du jetzt durch.
Ja,
genau. Du bist nicht die Erste, gell, das haben schon mehr gehabt. Und ich habe mir gedacht, na ja, Sie meinen es ja nicht böse, aber irgendwie böse, ja. Ist das auch so ein bisschen eine komische Aussage, weil jetzt muss da durch, gell? Also das, ja, natürlich muss ich da durch, gell? Aber das ist ja so ein bisschen flapsig gesagt. und kein Mensch weiß das. Ich habe mir oft gedacht, mei, sei nicht so gescheit, du weißt überhaupt nicht, gell, wovon du da redest. Mhm. Und du musst erst einmal in der da drinstecken, auch, gell, in der Situation sein. Und auch dann empfindet es jeder wieder anders.
Mhm. Stimmt, ja, ja, klar, ja. Auch da wieder, ja, klar. Das ist richtig, ich meine, das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich könnte mir auch da gut vorstellen, dass Menschen mit so einer Situation manchmal auch überfordert sind, also Angehörige, nicht Betroffene, sondern Angehörige, genauso wie bei auf Beerdigungen oder bei Verlust von Menschen, bei Trauer, ne? Dass man da, aber auch da wieder zurück zur Sprache, man darf ja lernen, man darf achtsamer werden. Und wenn jetzt eine gute Freundin in der Familie oder jemand anders erkrankt, da darf man sich doch mal manchmal auch fragen, ja, wie formuliere ich das so, dass es nicht blöd rüberkommt? Man darf ja dran wachsen. Mhm. Ja. Ich habe gestern mit einer Freundin gesprochen, die hat sogar gesagt, ich habe ChatGPT gefragt, eine Freundin an Krebs erkrankt, mhm, und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Also habe ich mir Hilfe geholt, wo auch immer. Also sie ist da nicht hingegangen und gesagt, so, pff, musst du durch? Ja. Ja? Denk positiv, dann wird schon. So. Ja, ja, und ja, interessant. Ja, es ist interessant. Da dürfen wir alle Menschen manchmal, glaube ich, auch uns noch was aneignen und nie aufhören, weiterzulernen.
Aber ich glaube, je mehr Krisen man selber erlebt hat, umso einfühlsamer oder umso empathischer kann man werden. Gell? Mhm. Also, und ich glaube, auch widerstandsfähiger kann man auch werden. Mhm. Weil es ist ja meine Mama heuer gestorben, ganz plötzlich im Jänner. Mhm. Und das war genau am 6. Jänner ist das passiert, genau in der Woche, da hätte ich mein Buch Zwischen den Tönen eingereicht. Genau in der Woche. Und dann ist die Mama gestorben.
Das ist noch gar nicht so lange her, in diesem Jahr ist dann noch.
Nein, ganz plötzlich ist ein Lungenembolie gestorben. Mhm. Und am vorderen Tag haben wir eine Familienfeier gehabt und dann ist sie in der Nacht gestorben. Mhm. Und das war, ist immer noch wahnsinnig traurig und halt, ja. Mhm. Aber da habe ich dann auch, ich habe dann für sie noch das Kapitel, das hast du vielleicht eh schon gelesen, oder ich habe das Kapitel dann dazu geschrieben, dann noch für sie. Zuerst habe ich mir gedacht, mei, sollte ich das jetzt überhaupt noch veröffentlichen oder hat das jetzt alles noch seinen Wert? Habe ich da vielleicht nicht über so Dinge geschrieben, die gar nicht so wichtig sind oder so, gell? Das war momentan so mein Gedanke. Dann hat es aber nicht lange gedauert, so ungefähr 14 Tage. Dann habe ich für sie das Kapitel dazu geschrieben. Und dann hat sie das auch total rund angefühlt und es ist ein sehr persönliches Werk und deshalb habe ich mir gedacht, ich kann das jetzt nicht ausklammern, gell? Das gehört dazu einfach. Ich konnte das nicht, wie nichts gewesen war. Und das hat sich dann total stimmig angefühlt mit dem Kapitel und ich habe dann auch eben die Lesungen organisiert und habe sie da immer mit eingebunden dann ins Publikum, habe auch von der Mama ein bisschen verzählt am Anfang und habe auch das verzählt wegen der Achtsamkeit, weil die Mama war ein Mensch, die hat extrem gut zuhören können. Also wenn die Mama, die hat das Gefühl gegeben, sie lässt sich voll auf die ein. Und ich habe im Buch auch eine Zuhörübung bei der Achtsamkeit. Und das hat mich so an sie erinnert, weil die Mama hat sich da nicht rausbringen lassen, auch wenn ich vielleicht einmal dann was anderes reden angefangen habe, weil es mir manchmal jetzt lang gedauert hat vielleicht oder so. Gell? Aber sie hat dann immer wieder darauf zurückgekommen und sie hat das Gefühl gegeben, du bist brutal wichtig. Und das war extrem ein schöner Charakterzug für ihr. Einfach die Wertschätzung dem Gegenüber. Dass nur für ihn da ist und nur ihm zuhört und er aufmerksam und interessiert zuhört. Mhm. Und genauso gut hat sie auch die kleinen Glücksmomente extrem gut genießen können. Ein Frühstück, ganz egal, ein WhatsApp, Fotos, wie meine Jungs ihr ein Foto geschickt haben von Urlaub, dann hat sie so eine Freude gehabt und so alles so kleine Sachen, die hat sie so wahnsinnig geschätzt.
Gefreut.
Und das ist auch ein Vermächtnis von der Mama, das ich mir gern bewahren möchte, weil das ist einfach die Achtsamkeit und die Glücksmomente, die Kleinen schätzen, weil sie gewusst hat, dass die kleinen Momente im Prinzip eh meistens die ganz großen sind, gell? Und das ist was ganz was Schönes, was sie gehabt hat. Und das nehme ich einfach mit. Und das wird immer bei mir bleiben. Und so lebt sie auch weiter. Also das. Und ich bin in den letzten Jahren, finde ich, resistenter geworden. Ich bin zwar gefühlvoller geworden, aber auf der anderen Seite wieder widerstandsfähiger. Und deshalb kann ich auch mit ihrem Tod jetzt besser umgehen, glaube ich, wie ich das noch vor 5 Jahren kennen hätte. Und auch das Hadern, weißt du, die Mama war 74 erst, gell, und eigentlich gesund. auch das Hadern wieder, genau wie ich bei mir gemacht habe damals. Mhm. Warum bin ich jetzt krank geworden? Warum hat es mich jetzt da erwischt? Mhm. Und jetzt hätte ich auch wieder denken können, mein, warum? Natürlich habe ich das gedacht, warum ist sie jetzt gestorben? Gell? Mhm, aber ich bin jetzt schon so weit, dass ich mir denke, ja, es ist extrem traurig und ich hätte sie gerne noch 10 Jahre gehabt oder noch länger, aber es war einfach ihr Weg. Gell? Das war ihr Lebensweg und der Lebensatem, der war jetzt aus bei ihr. Mhm. Und mit dem kann ich jetzt besser umgehen, glaube ich halt zumindest, wäre vor Jahren das möglich gewesen war.
Mhm. Interessant.
Einfach die Akzeptanz, weißt du, die Akzeptanz, dass man sagt, okay, das ist jetzt so gewesen, es ist schlimm, und es ist auch jede Krankheit schlimm, es ist alles schlimm, aber es ist jetzt so. Und nicht immer in der Opferrolle mich sehen, gell? Ja. Oder einfach das hadern, weil das bringt überhaupt nicht weiter. Mhm. Okay, es darf eine Zeit lang sein, gell? Aber dass man sich da dann verfangt und verstrickt.
Dass man das Jahrzehnte oder Jahre lang mit sich schleppt, ne? Und andere noch mit da rein.
Das ist die Schlimme.
Genau, ja, verstehe. Das ist ja wirklich eine wunderschöne, auch wenn genau der Ursprung nicht so schön ist, aber wunderschöne Geschichte zum Schluss, liebe Silvia. Vielen, vielen Dank dafür. Ich würde unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch gerne sagen oder erklären, wo man dich findet und wofür du alles noch zu haben bist, außer dass man deine Bücher lesen kann. Du bist ja noch viel mehr als Autorin. Du hast deine Coaching-Ausbildung gemacht, hast du gesagt, und stehst jetzt auch auf kleinen, großen Bühnen, machst Lesungen. Und was genau, wie kann man mit dir sonst zusammenarbeiten?
Ja, also meine Bücher natürlich kaufen, wer will. Meine Bücher heute sind auf Amazon und da gibt es alle aus E-Book auch. Kann man aber überall im Buchhandel bestellen. Und Lesungen, ich bin jetzt gerade beim Überarbeiten von meiner Webseite. Die heißt Mentales Schreibventil, heißt meine Webseite. Da habe ich einen Blog drauf und da habe ich jetzt dann, bin jetzt gerade beim Überarbeiten. Ich hoffe, dass das jetzt in 2 Wochen oder so alles fertig ist. Nochmal ein spezielles Angebot für Lesungen. Lesungen, also ich nenne sie immer ganz gern Inspirationslesungen, weil ich erzähle meistens zuerst ein bisschen was von mir, von meiner Geschichte, von meiner Entwicklung. Und dann lese ich halt Passagen vor vom Buch und dann haben wir dann oft noch ein bisschen Austausch. Und egal, ob das, wenn wir zuerst geredet haben von der Anzahl, von den Gästen oder so oder auf der Bühne, ich mag das auch total gerne in einem Café machen. Gell? Also, oder so eine Wohnzimmeratmosphäre oder wie du sagst, vor einem Kamin oder so. Mhm. Und ganz egal, ob das was Größeres ist oder im Rahmen von einem Event, wo es gut reinpasst, gell? Oder einfach in einem Café. Mhm. Da möchte ich ganz, ganz gern, also ein bisschen mehr noch sichtbarer werden. Und ja, und sonst meine mentalen Fähigkeiten und das alles, was ich gelernt habe, das packe ich hauptsächlich einfach eine in meine Vorträge, in meine Lesungen, in die Bücher. Gell? Also das ist für mich einfach ein Gesamtpaket. Fühlt sich stimmig an. Und sonst, ich bin ja auch noch, das haben wir gar nicht geredet drüber, vielleicht noch ganz, ganz kurz, ich bin ja auch Ringana-Partnerin, das ist ein österreichisches Familienunternehmen, was sie mit einem absoluten Frische-Konzept, was einfach Produkte für die Gesundheit, Pflege für innen und außen weiterempfiehlt. Da bin ich eine Partnerin auch und das ist auch, das Ringana ist auch zu einem Zeitpunkt in mein Leben gekommen, da war ich gerade in der Genesung und da habe ich einfach meine Mentorin in ein Selbstliebe-Seminar kennengelernt, weil wir sind immer wieder bei der Selbstliebe. Im Selbstliebe-Seminar habe ich die kennengelernt und da sind wir dann zusammengeschalten worden in einem Breakout-Room. Das war mein allererster Zoom und ich denke mir nur, Breakout-Room, bitte, was ist denn das? Gell? Und habe richtig da ein bisschen Angst gehabt, dass ich da mit irgendwem reden habe müssen. Und dann habe ich dann sie kennengelernt, meine Mentorin, ganz eine Liebe aus Lienz und seitdem bin ich Partnerin bei ihr, zunächst Kundin und dann Partnerin.
Cool.
Und das ist auch mein Wunsch, dass ich die Philosophie noch ein bisschen mehr nach außen trage und mir ein größeres Team aufbaue, weil das für mich einfach dazugehört, einfach das Achtsame, das Nachhaltige und einfach, das ist für mich auch Selbstfürsorge, dass man sich einfach selber was Gutes tut, gell? Ob das innen oder außen ist, ja. Und das sind auch so meine achtsamen Glücksmomente, wenn ich mich einfach mit meiner Pflege oder mit meiner Bodylotion das ist für mich, das zelebriere ich auch viel, viel mehr als früher. Weil ich merke, dass ich da einfach mir was Gutes tue und das ist ein Wohlgefühl. Also wie gesagt, eine Ringana-Partnerin bin ich. Und sonst, ja.
Deine ganzen Bücher und deine Website, die packe ich natürlich in die Shownotes. Mhm. Und genau, empfehle an der Stelle auf jeden Fall nochmal das Buch Zwischen den Tönen. Wir haben jetzt auf das Thema Musik sind wir noch gar nicht eingegangen, aber das ist vielleicht auch die Überraschung für alle, die zuhören. Es geht auch ein bisschen um Musik in Silvias Buch, aber die Inhalte, glaube ich, haben wir schon ganz gut alle mitgenommen in dem heutigen Gespräch. Ich bedanke mich sehr, dass du hier warst, meine liebe Silvia. Ich danke dir auch an der Stelle nochmal dafür, dass du mich verewigt hast, mich und meinen Podcast in deinem Buch. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt. Darüber habe ich in meiner Solo-Folge schon mal gesprochen. Und ich würde gerne dieses Gespräch auch wieder mit einem Zitat beenden. Bevor ich das tue, übergebe ich dir nochmal das Wort. Vielleicht möchtest du auch noch was sagen. Bevor ich dich so rausschmeiße aus dem Call hier. Das will ich ja natürlich nicht.
Ja, erstens einmal vielen, vielen Dank für das Gespräch, liebe Anna. Und ich freue mich so, dass wir uns kennengelernt haben, dass ich damals, ich weiß nicht mehr, warum, wie ich auf deinen Podcast gekommen bin, aber mir hat das gleich so angesprochen mit der Bühne des Lebens und mit dem Mut und mit den Frauen und ja, und das war dann, du warst dann auch einer meine erste Wahl eigentlich sogar für mein Buch als Empfehlung an der Rückseite oder im Anhang halt, ja.
Mhm, ich danke dir.
Ich finde einfach, dass man sie untereinander, ich sage mal, insbesondere wir Frauen, ich möchte keinen Mann ausschließen, gell, aber insbesondere wir Frauen, dass wir uns einfach noch viel mehr vernetzen dürfen, dass wir uns austauschen dürfen, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Das liegt mir ganz am Herzen und ich merke, dass ich immer mehr an die für mich passenden, stimmigen Menschen gerate und das macht mir irrsinnig viel Freude. Mhm. Und ja, und das ist auch Teil meines Weges. Und Teil meiner Philosophie, Teil meiner ganzen Herzensgeschichte. Mhm. Ja, und das Schreiben ist halt einfach mein Herzensstück. Das Schreiben ist mein Herzensstück und die Verbindung mit Menschen. Ja, und einfach die Neugierde. Ich sage immer, wir sind nie zu alt, um zu wachsen, zu lernen, um neugierig zu sein und um zu träumen. Weil für Träume, da gibt es keine Altersgrenze. Mhm. Und ein tolles Zitat habe ich auch drinnen, das weiß ich aber nicht mehr auswendig. Ich weiß nicht, war das die Coco Chanel oder so, die gesagt hat, wir tragen ja immer jedes Alter in uns. Einmal guckt das 20-Jährige raus, einmal das 80-Jährige, einmal das Kind. Gell? Mhm. Und man darf auch einmal kindisch sein, man darf lebendig sein, man darf mal traurig sein, man darf alles sein. Und das Schöne finde ich am Schreiben, das ist vielleicht mein letzter Satz, weil auf dem Blatt Papier, da hat alles Platz. Mhm. Und Papier ist geduldig, Papier widerspricht nicht. Und Papier urteilt nicht. Mhm. Und das finde ich total schön, weil ich kann zehnmal das Gleiche reinschreiben oder über irgendwas lamentieren oder einmal jammern, das ist auch okay. Und das Papier wird mich nie verurteilen, wird nie sagen, jetzt schreibt schon wieder den gleichen Schmarrn, die Silvia, gell? Oder macht sich schon wieder um das gleiche Gedanken oder Zweifel. Mhm. Und es kostet nichts, außer das Blatt Papier halt. Mhm.
Eine ganz tolle außergewöhnliche Möglichkeit, um zu sich selbst zu finden. Es gibt sicherlich viele, die haben wir heute auch schon benannt. Jeder und jede darf seinen Weg gehen, den finden und suchen, also suchen und finden, so in der Reihenfolge. Und es muss nicht immer eine heftige Diagnose sein. Man darf sich gerne auch früher auf den Weg machen, wenn man den inneren Ruf spürt, wenn man wirklich denkt und als Mutter, als glückliche Ehefrau, als alles, also auch wenn du jetzt wirklich auf der Karriereleiter alles erreicht hast und es trotzdem nicht genügt, heißt es nicht, dass du nicht satt bist vom Konsum, sondern es kann vielleicht auch einfach etwas sein, was in dir liegt, was noch nicht ganz erfüllt ist. Und nochmal, und jetzt kommt vielleicht dein Zitat zum Abschluss, weil ich finde, das passt gerade dazu. Du schreibst an einer Stelle: Du hast alles in dir, was du brauchst, um die richtigen Antworten zu finden. Ja. Und damit möchte ich dieses Gespräch gerne beenden, ganz genau. Also du darfst uns gerne zuhören, Silvias Bücher lesen, meinen Podcast hören und dich aber trotzdem dann in deine Stille zurückzuziehen, um zu überlegen, was ist für mich der richtige Weg. Ja, immer wieder. Nicht wahr? Weil jeder und jeder seinen, ihren eigenen Weg hat. Ja. Ich danke dir vielmals für deine Arbeit, für dein Wirken, für deine Bücher, für deinen Mut. Als gutes Beispiel, als Vorbild voranzugehen. Auch gerade für Frauen, ich sage jetzt mal 40, vielleicht 50, 60 Ü. Es ist nie zu spät. Es ist tatsächlich so. Würde ich auch so unterschreiben wollen.
Mein Mann hat einmal gesagt, eine Künstlerin in den Wechseljahren ist das Schlimmste, was einem Mann passieren kann.
Ja, das würde mein Mann auch sofort unterschreiben. Ich kenne das nämlich, das Thema auch schon. Aber ich habe heute hatte ich doch so einen Gedanken, dieses Thema Wechseljahre, es ist auch etwas wie so eine Art, ich will das jetzt nicht als Krise bezeichnen oder benennen, aber es ist ein Umbruch, ein Umschwung. Und unser Körper, gerade der weibliche, gibt uns jetzt wieder die Möglichkeit zu hinterfragen, hinter allem vielleicht auch mal ein Fragezeichen zu setzen, ein bisschen etwas auf den Kopf zu stellen, vielleicht wirklich hier und da so ein paar Lebensbereiche zu hinterfragen, da genauer hinzugucken und zu sagen, da gibt's noch eine Schublade, da darf ich gerne aufräumen. Genau. Und insofern bin ich auch dafür letztendlich auch dankbar. Ne? Man darf natürlich erstmal zu dem Ergebnis kommen. Du hast die Schwitzattacken in deiner Krebsbehandlung erwähnt, aber das kennen Frauen auch unseres Alters. In Bezug auf Hormone, die also gerade verrückt spielen.
Die haben wir noch immer nicht verlassen, die Schwitzattacken.
Ja, und genau, Silvia packt jetzt ihren Fächer aus. Passend zur Situation. Genau. Es war mir ein Fest, es war mir eine Freude. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viele weitere erfolgreiche, tolle Bücher und immer größer werdende Bühnen und ganz viel Applaus, auch wenn man den natürlich im Außen nicht braucht, eher im Inneren. Das ist das Wichtigste. Und trotzdem wünsche ich dir immer eine immer wachsende, mehr wachsende Community und alles, alles Liebe und viel Erfolg.
Danke, Anne. Danke. Vielen Dank. Gut.
Hallo nochmal und vielen, vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt ein Stückchen mutiger und klarer für deinen nächsten Schritt auf die Bühne deines Lebens. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast Bühne frei, schenke mir gerne 5 Sternchen und teile ihn mit einer Freundin oder einem Freund, die ebenfalls von dieser Reise profitieren könnten. Lasst uns diese wichtigen Botschaften in die Welt tragen. Sei gerne ein Teil davon. Und nun sage ich Danke und auf Wiederhören in meinem Podcast Bühne frei für Menschen, die auf der Bühne ihres Lebens stehen. Bis zum nächsten Mal. Deine Anna.
Liebe Silvia, bevor wir heute auf die Bühne gehen, befinden wir uns noch ein paar kurze Minuten im Backstage, um uns gegenseitig ein bisschen aufzuwärmen und zu gucken, wie es uns geht und ja, was wir so fühlen und ja, welche Sorgen oder gute Gedanken wir heute ins Backstage oder gleich mit auf die Bühne bringen. Ja, hast du denn irgendwelche guten oder negativen Gefühle mitgebracht? Nur die wir vielleicht Gefühle. Jetzt vor der Bühne noch loswerden können.
Nein, also überhaupt nichts Negatives. Nur positive Erwartung. Na, Erwartung ist auch das falsche Wort, aber ja, positive Gefühle. Also ich freue mich auf alles, was auf uns zukommt heute, auf unser Gespräch. Und, nichts Negatives, gar nicht. Bisschen Nervosität vielleicht, aber gehört dazu. Mhm. Nervöse Aufregung.
Eine schöne nervöse Aufregung. Mir geht es auch immer noch, immer wieder vor jedem Gespräch habe ich das auch noch. Und das ist was Schönes, finde ich auch. Mhm. Das kann man in etwas Positives umwandeln. Ich frage meine Gäste immer, womit wir anstoßen. Hast du da irgendwas an einem Lieblingsgetränk, was du dir wünschst?
Meine Teetasse habe ich noch mit. Und da ist ganz ein schöner Spruch drauf, der heißt, zu Hause ist kein Ort, sondern ein Gefühl.
Sehr schön. Ja. Ach, da sind wir wieder beim Gefühl.
Das ist meine Lieblingstasse, ja, genau.
Sehr, wie schön. Ich habe mein stilles Wasser in meinem Gläschen mitgebracht.
Prostchen. Ich bin ja Teetante. Mit einer extremen Tee. Also Kaffee schon auch, aber noch mehr Tee fast, ja.
Mehr also Tee, du bist eine Teetante. Du bist eine sehr gesunde Tante, so wie ich es verstehe.
Tee trinke ich im Sommer und im Winter.
Mhm. Interessant.
Es gibt also so eine Story. Wir waren mit Freunden beim Heurigen in der Steiermark. Und dann haben die alle Wein getrunken und so. Und ich habe gesagt, ob sie einen Kräutertee haben. Und dann hat mich der angeschaut, der junge Mann, der Kellner, und er sagt, er hat mir gar nicht ernst genommen. Und ich habe dann auch kein Getränk bekommen. Und irgendwann habe ich gesagt, hast du meinen Tee vergessen? Und dann sagt er, war das kein Scherz? Dann sage ich, nein, nicht. Ja, sie haben das gar nicht. Sie haben das gar nicht. Und dann hat er in einer alten Küchenschublade, hat er dann einen Teebeutel gefunden und den hat er mir dann gegeben. Und den hat er dann gar nicht boniert, weil er gesagt hat, sowas haben wir gar nicht.
Das können wir gar nicht
bonieren.
Das ist nicht in der Kasse.
Geht aufs Haus, hat er gesagt.
Ja, wie schön, das ist ja. Ja, daraus, aus jeder komischen Situation kann auch eine schöne Anekdote entstehen.
Ne? Wir müssen immer lachen im Freundeskreis, ja, weil immer wieder mal die Geschichte aufkommt und immer wieder, Silvia, trinkst du heute wieder einen Kräutertee?
Ach ja, wie schön. Wenn du dir dein Publikum jetzt gerade vorstellst, welches auf dich wartet, wir gehen ja gleich auf die Bühne, gibt es jemanden, auf den du dich besonders freuen würdest? Jemand Bestimmtes? Mhm.
Ich freue mich immer auf meinen Mann, wenn er da ist.
Ja.
Mhm. Ja. Also das ist für mich immer ganz viel Sicherheit, viel Vertrautheit. Ja, ich würde sagen, mein Mann, das ist der Erste. Also das ist mein Lieblingsmensch im Publikum.
Das ist schön.
Ja.
Wie schön. Also ich beglückwünsche dich dazu. Das ist ja was sehr Tolles, wenn du so einen Partner an deiner Seite hast.
Ja, der freut sich dann also mit mir und der weiß genau meine Aufregung, aber auch meine große Leidenschaft und meine große Begeisterung. Mhm. Und der sagt immer, jetzt bist du genau in deinem Element. Also das spürt er und da freut er sich dann immer total mit mir.
Mit dir und für dich. Ja. Und ist wahrscheinlich stolz auf dich.
Ja.
Ja, was glaubst du denn, wie viele uns heute zuhören, beziehungsweise wie viele gekommen sind, vielleicht den langen Weg auf sich genommen haben, um dich zu sehen? Ja. Deine große Bühnenshow, was glaubst du? Oder was wünschst du dir? Was wäre dein
Wunsch? Keine Ahnung, aber ich wünsche mir dann, man sagt immer, jeder Einzelne ist wichtig und das stimmt da. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann wünsche ich mir dann schon manchmal eine große Bühne, dass einmal 50 oder 100 Leute da sind. Also das. Ja. Wenn ich ehrlich bin, ja, also große Bühne, das wäre schon mal sehr spannend und sehr aufregend und was ganz Besonderes.
Ja, nicht umsonst heißt mein Podcast Bühne frei, auch ich mag die Bühne, genau, und man darf natürlich dann auch mal überlegen, in welche Größe deine Wohlfühlgröße ist, also die Größe des Publikums meine ich natürlich dabei. Und die kommen, das ist natürlich selbstverständlich, aber gerade so im Publikum, in der Größe von 50 bis 100, ja, das ist tatsächlich auch meine Wohlfühlgröße. So. Deswegen ist das schön, dann stellen wir uns irgendwie eine gemütliche Atmosphäre vor, in einem gemütlichen Raum, vielleicht Kaminfeuer irgendwo an, die Leute trinken Tee, Kräutertee, selbstverständlich, und warten auf deinen großen Auftritt.
Ach, immer Rotwein genauso.
Rotwein ist auch okay, genau.
Rotwein ist ja gemütlich.
Gut, das heißt, wenn du jetzt soweit bist, dann würde ich dich gerne auf die Bühne begrüßen. Bist du soweit?
Mhm. Ja.
Denn hier kommt deine Anmoderation, liebe Silvia.
Juhu, das war unser Vorgespräch aus dem Backstage. Schön, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Ja, genau du. Dich feiere ich gerade richtig. Wenn du magst, schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt@annas-stimme.de und erzähl mir gerne, wie dir diese Folge gefallen hat. Ich freue mich sehr auf unser nächstes Wiederhören in meinem Podcast Bühne frei für Menschen, die auf der Bühne ihres Lebens stehen. Deine Anna.